HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Jana Revedin, Architektin, Professorin und Architekturtheoretikerin, sehr international aufgestellt. Zurzeit hat sie 2 Professuren in Frankreich inne, in Paris und in Lyon. Wobei ihre Liebe nicht den großen Architekturstars gilt, sondern einer Architektur, die sich auf viele Wurzeln bezieht und einen demokratischen und nachhaltigen Anspruch erhebt. Außerdem ist Jana Revedin Autorin von Fachartikeln und städtebaulichen Standardwerken. Ja, und ganz nebenbei auch von Romanen. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Frau Revedin.
Dankeschön, dass ich hier in Frankfurt bei Ihnen sein darf.
Frau Revedin, fangen wir an mit dem Begriff, der mit Ihrem Namen verbunden ist, den Sie auch geprägt haben für die Architektur, für architektonisches und städtebauliches Arbeiten, das radikante Gestalten. Radikant hört sich fast an wie radikal, ist es aber nicht.
Das ist genau das Gegenteil, deswegen habe ich diese Metapher auch gesucht und am Schluss im Garten in der Botanik gefunden. Die radikanten Pflanzen sind etwas ganz Besonderes, sie entwickeln sehr viele Wurzeln, können sich also sehr gut in ihrem Ambiente, in ihrem Kontext behaupten, sind sehr resistent, weil dank dieser vielen, vielen Wurzeln, nimm an, die Erdbeere, das Efeu, die Quicke, können sie sich, wenn auch viele Wurzeln wegfallen, doch noch ernähren und im Grund festhalten. Und dann haben sie noch eine rhizomierende Qualität. Sie können oberirdisch oder unterirdisch sich über große Distanzen fortbewegen, faktisch. Das sind 2 Qualitäten, die ich in das Gestalten übersetze, dass wir uns auf viele Wurzeln beziehen, nicht mehr nur auf einen Bauherrn, einen kommandierenden, vertikalen Auftraggeber, sondern eben auf viele Nutzer. Architektur ist für die Menschen gemacht, schließlich und endlich nicht für uns Architekten. Und auf diese vielen Wurzeln gleichzeitig auch uns in ein etwas freieres, komplexeres Gedankensystem begeben, das rhizomierende und eben nicht mehr linear denkende, sondern komplex denkende. Und wenn ich die Generation meiner Studenten anschaue, dann denken die sowieso schon so. Allein aufgrund der Freiheit des Internets und der Commons. Und das ist eine Art zu entwerfen mit den wirklichen Bedürfnissen der Menschen gemeinsam, die deswegen so gut ankommt, weil sie der Zeit einfach entspricht.
Ja, und das Vielwurzelige passt natürlich auch, weil es immer noch auch etwas Experimentelles ist, das überleben muss, das vielen Gefahren ausgesetzt wird. Und um das Ganze jetzt vielleicht einfach im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen, sehen wir uns eines Ihrer vielen Projekte an, die Sie mit Studenten durchgeführt haben. Da ging es im Jahre 2010 los mit einem Projekt, an dessen Ende stand, dass in einem Slum in Kairo, also einem wirklich sehr armen Stadtviertel, einem illegalen Stadtviertel von Kairo, da gab es auf einmal dann eine Straßenbeleuchtung. Wie kam es zu diesem Projekt?
Die koptische Minderheit, der Lumpensammler, der Garbage Collectors, erfuhr von eben den radikanten Projekten. Und sie baten uns, und das waren vielwurzelige Gruppierungen, also die koptische Kirche, die Arbeitergewerkschaft, die dort ihre wirklich industrielle Recycling-Tätigkeit seit 50 Jahren sehr erfolgreich ausübt, auch die Frauengemeinschaft, auch natürlich die karitativen Gemeinschaften. Also sehr, sehr viele Akteure vor Ort, die sagten, wenn Sie kommen mit Ihrer Gruppe von Studenten, und sie nehmen sich Zeit, das ist meine Grundvoraussetzung. Wir machen solche Prozesse nicht in einem Monat oder zwei, das braucht seine Zeit. Dann kann das zu einem solchen Prozess führen, der sozusagen fast schon eine Bestellung ist. Sie sagten, wir wollen, nachdem wir in der 3. Generation uns jetzt befinden, hier in diesem illegalen Bezirk in Kairo und geduldet werden, weil sie sich ja auch sehr sinnvoll in die Stadtgesellschaft einbringen, dadurch, dass sie den ganzen Abfall sammeln, verwerten und wiederverkaufen. Wenn wir jetzt hier in der 3. Generation eine Verbesserung unseres öffentlichen Wohnraums, des Stadtraums schaffen würden, dann wären wir einen Schritt weiter in unserem Selbstwert. Und jetzt sagen sie sich, wir könnten doch eine vorzeigökologische Stadt werden. Und das war die Anforderung. Und wir haben mit den Studenten über 2 Semester einfach mal analysiert, wie die Lebensbedingungen sind und wie wir die durch kleinste Eingriffe doch relevant verbessern könnten. Am Schluss war der meistgeäußerte Wunsch, Licht zu haben in der Stadt. Die meisten Slums dieser Welt stehlen die Elektrizität bei den großen Überlandleitungen und glauben so, dass das für sie kein Problem darstellt, weil sie stehlen sie. Sie müssen sie nicht zahlen und sie ist immer da. In diesem Fall haben wir gesagt, gut, wenn wir Licht als öffentliches Beleuchtungssystem, wir haben mit dem kleinen Hauptplatz natürlich erstmal begonnen, wenn wir das schaffen, dass damit eine bessere soziale Sicherheit, eine bessere Lebensqualität, eine bessere auch Empfindung des Stadtraums gegeben wird, Frauen könnten sich sicherer bewegen, Kinder können sich am Abend und in der Dunkelheit bewegen, die alten Menschen könnten den Stadtraum wieder bewohnen oder erstmals bewohnen, dann haben wir schon viel geschafft, aber wir könnten noch mehr schaffen, wir könnten sie unabhängig vom eben gestohlenen öffentlichen elektrischen Netz machen.
Genau, sie haben auf Solar gesetzt.
Das war ein Thema, was die örtliche Bevölkerung nicht wirklich forciert hat, weil es für sie ja gar kein Bedürfnis war, denn sie zahlen ja für die Energie nichts. Und wir haben aber gesagt, na, wer weiß, lassen Sie uns das experimentieren, wenn das funktioniert und wenn auch das System gelernt wird, betreut wird, nachher auch erhalten wird, dann könnte das ein doppeltes Vorzeigeprojekt werden, auch ein politischer Appell an die Regierung. 50% der Gesamtenergieaufwendung in Kairo ist die öffentliche Straßenbeleuchtung. Das ist sehr, sehr viel.
Da wäre ein Nachahmungseffekt
dann durchaus. Eine Sicherheitsfrage auch.
Und wünschenswert,
eine, ja. Und tatsächlich hat die Geschichte dann dieses Projekt literalement eingeholt, weil 3 Jahre später der Bürgerkrieg ausgebrochen war, die gesamte Stadt abends im Kriegszustand sich befand und abends ab 9 Uhr verdunkelt wurde. Und unser Platz noch heute ist erleuchtet, was natürlich für diese koptische Minderheit, die so gelitten hat und unter solchem Druck, politischem und gesellschaftlichem Druck steht, ein wunderbares Ergebnis war.
Frau Revelin, wir müssten noch sagen, wie diese Lampen aussehen. Sie werden gemacht aus Recyclingmaterial, also es werden runde Metallstücke aus Kanistern herausgestanzt von den Frauen. Und darüber wird dann eben Photovoltaik, wirklich sehr schöne, große Straßenbeleuchtungen. Man kann da Bilder auch im Netz sehen. Das heißt, wir haben diesen demokratischen Ansatz. Also alle sind beteiligt vom Beginn an bei der Planung, beim Herstellen, beim nachher auch wieder Instandhalten. Wir haben die Nachhaltigkeit. Dann kommt auch immer noch etwas dazu, das nennen Sie die katalytische Kettenreaktion. Ja. Was ist damit gemeint?
Das ist ein zauberhafter Moment, der sich entweder einstellen kann oder nicht. In diesem Projekt war es die glückliche Fügung, dass die Frauen, indem sie diese großen Straßenlaternen produziert hatten und die sich ja eigentlich nur für die Gemeinschaft tragen, die haben ja in dem Sinn keinen ökonomischen Sinn. Wir zielen aber immer darauf ab, dass ein solches Selbstentwicklungsprojekt auch eine Kreislaufökonomie bildet, weil solche Projekte sonst irgendwann enden. Denn mit Begeisterung allein oder auch mit kollektiver Energie allein trägt sich keine dauerhafte Selbstentwicklung. Es muss ein auch ökonomisches Interesse bestehen. Und nachdem wir diesen Hauptplatz erleuchtet hatten und uns von diesen vielwurzeligen Partnern, die wir am Anfang hatten, der Großteil weggebrochen war, übrig blieben uns die Frauen als der Motor, der weiterhin dieses Projekt weit fortführen und zu einem guten Ende bringen wollte. Und der katalytische Effekt war dann, dass die jungen Frauen sagten, ja, warum bauen wir eigentlich die Lampen nur für die Allgemeinheit, warum nicht auch für uns? Und dann haben sie ein eigenes kleines Modell entwickelt. Wir sind dann nur noch im Hintergrund eine Hilfestellung, ob das Design auch stimmt, ob auch die Größenverhältnisse stimmen, das Gewicht. Und da sie das dann selbst nicht nur gebaut haben, sondern auch selbst begonnen haben, Touristen und Gästen dann auch anzubieten, haben sie sich selbst eine Kreislaufökonomie geschaffen. Und heute ist das Projekt, was wirklich weiterlebt.
Das ist eine Erfolgsgeschichte. Was hervorsticht ist, das haben Sie auch gesagt, man muss sich sehr viel Zeit nehmen. Es verändert auch den Beruf des Architekten. Also vom Alleinentscheider muss er zum Teamplayer werden, auch zum Kommunikator. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie viel Geduld man dafür auch aufbringen muss. Es stellt sich natürlich die Frage, wir haben ja auch die Probleme selbst vor der Haustür, also leere Innenstädte, weil der Internethandel beispielsweise den stationären Geschäften das Geschäft wegnimmt oder eben die Mall auf der grünen Wiese. Wir haben die Gentrifizierung. Kann da ein radikantes Gestalten, so wie Sie es ausführen, auch helfen?
Ja, ich hoffe. Und ich sehe es auch. Es manifestiert sich auch. In unseren demografisch eher schrumpfenden Staaten ist es ein ganz anderes Problem, nämlich die städtischen, kleinstädtischen und auch ländlichen Lebensbereiche wieder so attraktiv zu machen, dass keine Abwanderung oder keine Verundichtung entsteht, dass es nicht mehr lebenswert wäre. Also das betrifft natürlich Verkehrsanbindung, das betrifft Flexibilität in den Arbeitsgestaltungen, das betrifft natürlich das Netz, das, wenn es überall ankommt, mich sehr viel unabhängiger macht in meinem Tages- und Arbeitsablauf. Und das betrifft auch das wieder darauf achten, dass Lebensräume, Stadträume durchmischt sind, sich wieder neu durchmischen. Max Weber hat es vor 100 Jahren definiert, die Qualität einer Stadt ist nicht die Dichte und nicht die Größe, sondern die soziale Mischung. Das geht natürlich gegen gewisse minoritäre Interessen, die ein ruhiges, ordentliches, sauberes Quartier sich wünschen. Die Durchmischung ist das Gegenteil. Das heißt, dass Arbeiten, Leben und freie Zeit oder andere Aktivitäten am gleichen Ort stattfinden können und von allen gesellschaftlichen Schichten. So hat die Stadt sich zum Erfolgsmodell erarbeitet in den letzten 2000 Jahren der Menschheit, mal zumindest. Und wenn wir darauf wieder zurückkämen, auch in unseren Städten, das sind Problematiken, die wir durch diese radikanten Ansätze erstmal interdisziplinär analysieren. Da reicht unsere Kenntnis nicht aus und das müssen wir Architekten uns auch eingestehen. Deswegen ändert sich unser Arbeitsverständnis und auch unser Tätigkeitsfeld im Moment relativ schnell und sehr profund. Wer da mitmacht, wird neue Qualitäten seiner Arbeit erstmal lernen müssen. Wer das aber tut und sich öffnet zu einem interdisziplinären Dialog, der wird sehen, dass er durch diese langfristige Analyse, die Zeit ist unser Freund und nicht Geld, nur die Hast ist teuer, die Zeit ist geschenkt. Dann als zweite Dimension das Achten auf die Bedürfnisse, die wir in den letzten 40 Jahren gelernt haben, zu übergehen, weil die Architekten wussten alles besser. Im Gegenteil, die Reformarchitekten haben immer erst gefragt, wo ist das wirkliche Bedürfnis und sich dann so in eine Gesellschaft eingebracht. Und als drittes, wirkliche Voraussetzung ist es die Lust am Tun, am Experimentieren. Und dazu müssen wir bescheiden genug sein, auch mal Fehler zu machen und uns auch mal korrigieren zu lassen.
Jana Revedin, Architektin, Architekturtheoretikerin, ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und Sie haben gerade schon etwas angesprochen, nämlich eine Ihrer Wurzeln in Ihrem Denken, die Reformarchitekten, also der Weimarer Republik in der Hauptsache. Und darauf bezieht sich auch der nächste Titel. In welchem Zusammenhang er steht, das erfahren wir danach. Anything Goes von Cole Porter kommt hier mit Tony Bennett und Lady Gaga.
In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer.
Tony Bennett und Lady Gaga waren das mit Anything Goes. Und das haben wir gehört auf Wunsch des heutigen Gastes im H2 Doppelkopf. Das ist die Architektin und Architekturprofessorin Jana Revedin. Ja, und ich habe es angedeutet, Anything Goes, das ist für Sie, deshalb haben Sie sich dieses Lied auch gewünscht, eine Reverenz an das Bauhaus, eine Architektenschule, die für Sie ganz besondere Wichtigkeit hat.
Ja, die kommt aus der Zeit, die mein Forschungsmittelpunkt seit jeher war. Hat natürlich familiäre Gründe. Wir kommen aus dieser Gegend, Berlin und Magdeburg, und in der Generation meiner Großeltern, die in der Weimarer Republik natürlich die mitgebaut haben und sie gelebt haben, war das Bauhaus die Reformidee einer interdisziplinären und dialogsbestimmten Ausbildung für uns Architekten, aber Gestalter an sich. Und das ist schon eine Zeit, die mich nie verlassen hat, obwohl ich natürlich heutzutage die Reformarchitektur als meine große zeitliche Referenz nehme und auch die großen Akteure, Martin Wagner, Bruno Taut, natürlich wir sind hier in Frankfurt auch Ernst May oder eben Walter Gropius oder Mies van der Rohe. Das sind einfach Persönlichkeiten, die in ihrem 10 Jahre wirken, war nur eine sehr kurze Zeit, wenn man sich das heute denkt, so viel weiter bewegt haben, nicht nur an Gestaltungsprinzipien, sondern eben auch in der Dimension des Herankommens an die Nutzer, an die Menschen. Und dieses Aufrufs, gute Architektur und bestes Design für alle zu schaffen.
Teamfähigkeit, dafür steht das Bauhaus auch, und aber auch für diesen ethischen Gedanken, den haben Sie gerade angesprochen. Walter Gropius hat mal gesagt, der Architekt müsse ein Diener an der Gesellschaft sein. Ist das auch für Sie diese ethische Wurzel?
Ganz sicher. Ich glaube, dieses ist einer der Berufe, so wie der Arztberuf, so wie der Philosoph, der Rechtsanwalt. Das sind schon, wie Truffaut sagte vor 2000 Jahren, als Befehl die Ausbildung eines jungen Architekten, lasst ihn gebildet sein in vielen Dingen, in vielen Wissenschaften und dann erst ganz am Schluss seiner Ausbildung auch natürlich zeichnen können, gestalten können, mit den Händen modellieren können. Also dieses lasst ihn gebildet sein im Sinne von sich in vielen Bereichen versuchen einzufühlen, auszukennen, an den Menschen heranzukommen, das ist unser berufsethischer Auftrag.
Der, wir wissen alle weshalb, 1933 spätestens ja abgeschnitten wurde. Und nach dem Krieg wurde die Tradition dann im Prinzip auch nicht weitergeführt. Es gab dann die autofreundliche Stadt und die Wohnmaschinen und vieles mehr. So haben Sie das auch ausgeführt in Ihren Beiträgen. Jetzt ist die Zeit, wieder an diese alten Traditionen anzuknüpfen.
Ja. Und nicht im Sinne, dass wir uns sozusagen zurückwünschen in eine damals wirklich erfolgreiche Vergangenheit, sondern dass wir einfach diese Prinzipien umsetzen auf die heutigen Bedürfnisse, die wieder ganz anders sind. Wir leben in der größten Völkerwanderung der Menschheit. Ich würde nicht sagen, dass das Bauhaus sich ganz verloren hat. Das Bauhaus ging nach Amerika. Und das versuche ich auch immer wieder, gerade in Amerika, den Amerikanern auch so zu zeigen und auch es wirklich auszusprechen, dass wir durch eine politische Umwälzung in unserem Land den schwärzesten Moment unserer Geschichte erlebt haben, unserer Architekturgeschichte zumindest. Und dass es doch Länder gab, Nordamerika, auch Südamerika, auch zum Beispiel im damaligen Zeitpunkt Istanbul, die freie Türkei, dann natürlich später Israel, teilweise auch Russland, nur da kamen die meisten enttäuscht zurück, weil es genau eine gleiche Diktatur war wie Deutschland
im gleichen
Moment.
Ernst May war zum Beispiel da, ja.
Also da konnte man eigentlich auch nicht lange bleiben und sich verwirklichen. Also dieses reformatorische, ethische Gedankengut ist nicht verloren gegangen. Es ist dann Harvard entstanden. Es ist natürlich das IIT in Chicago durch Mies entstanden. Es ging nicht verloren, hat sich dann in Amerika und auch im Rest Europas wieder neu formiert. Und wir können heute an dieses Gedankengut ohne Schnittstellen ansetzen.
Ja, und dieses Gedankengut ist in Ihrem Wirken auch ganz entscheidend. Sie haben Ihre Diplomarbeit darüber geschrieben, über ein Thema rund ums Bauhaus auch promoviert und sich auch habilitiert. Und im Moment ist gerade ein Buch im Entstehen, ein erzählendes Sachbuch, habe ich mir sagen lassen, über eine vergessene Figur der Bauhausgeschichte.
Ja, die trage ich seit Jahren mit mir herum. Eine Frau, die ich entdeckt habe in meinen Forschungen über dann das Bauhaus in Amerika. Wie kam das Bauhaus nach Harvard und wie kam ein Ableger des Bauhauses über Mies nach Chicago? fand ich diese Frauenrolle, und das war keine Architektin, sondern eine Journalistin und eigentlich Schriftstellerin, und das war eine junge Frau, die Gropius geheiratet hat und die dann seinen ganzen Lebensweg begleitet hat. Und über sie habe ich dann lange Jahre geforscht, bin ihr nachgegangen, habe weitere Figuren entdeckt, die im Bauhaus und in der Reformarchitektur eine zentrale Rolle gespielt haben, aber auch so ein bisschen nicht wirklich reüssierten in der geschichtlichen Überlieferung. Und daraus habe ich eine Geschichte geschrieben über eigentlich die wichtigen Jahre des Bauhauses von Weimar nach Dessau und dann im Jahr 26, schon so früh, 1926, die ersten politischen Wolken, die aufziehen und gegen die sich ein Gestalterteam, das größtenteils aus Sozialdemokraten und Juden bestand, natürlich auf Dauer nicht hat erwehren können. Und dann gibt es im Buch einen Moment, das heißt, also was machen wir jetzt? Nochmal einen dritten Standort suchen oder eben the big picture, das Bauhaus geht nach Amerika.
Man darf sich darauf freuen, dieses Buch wird zur Frankfurter Buchmesse im Herbst erscheinen über eine ganz wichtige Frau in der Bauhausgeschichte, die bisher eher stiefmütterlich behandelt wird. Jana Revedin ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ja, und das Bauhaus hat für Sie auch noch einen wichtigen biografischen Aspekt. Ich habe gesagt, Sie haben darüber promoviert und haben sich auch habilitiert, das Ganze in Venedig. Und da sind Sie dann auch, ja, fast 30 Jahre geblieben. Ich weiß gar nicht, kann man das sagen, dass man in Venedig hängen bleibt?
Ja, das ist das größte Privileg, das einem im Leben passieren kann. Ja, ich hatte in Mailand fertig studiert, nachdem ich vorher in Südamerika und eben Princeton in Amerika studiert hatte. Und da ergab sich eine Mitarbeit mit Aldo Rossi, der mich dann nach Venedig zitiert hat. Und da blieb ich hängen, weil ich dann einen jungen Venezianer kennenlernte, einen Kapitän zur See. Und seit 30 Jahren ist das meine Lebensgeschichte.
Sie haben ja Venedig auch kennengelernt. Also soweit ich informiert bin, stammt Ihr Mann auch aus einer sehr alten venezianischen Familie. Ich denke, da sieht man diese Stadt auch noch mal ganz anders als natürlich als Tourist, aber eben auch als ja Otto-Normaleinwohner.
Ja, da blickt man nämlich in die wirklichen Wunden einer solchen Stadt. Venedig hatte zeitgleich mit der Weimarer Republik seine letzte wirkliche Innovationsblüte. Damals wurde ein neuer Hafen gebaut. Damals entdeckte man den Naturtourismus, der sich am Lido etabliert hat. Das alles waren 6, 7, 8 Familien, die in einer demokratischen Zusammenarbeit sich sagten, also entweder müssen wir unsere Stadt in ein neues Jahrhundert bringen, inzwischen sogar in ein neues Jahrtausend. Mhm. Oder wir werden hier eigentlich nur noch ein Besucherziel sein, in einer gewissen Ruskinschen, sozusagen romantischen Form. Stehen wir der Stadt zu, wie sie langsam untergeht und wie der Putz so malerisch abbröckelt. Und da gab es eine Generation, und das war der Großvater meines Mannes, auch Antonio Revedin, der mit seinen Kollegen, der war Bankier und Unternehmer und mit anderen Unternehmern zusammen haben, die sich gesagt, so, wir setzen jetzt neue Zeichen und wir brauchen Arbeitsplätze und wir brauchen mehr Lebensqualität und wir brauchen mehr soziale Gleichheit und soziale Sicherheit. Und da entstanden die ersten Gartenstädte, die ersten Arbeitersiedlungen, die wirklich nach modernen Kriterien entwickelt wurden.
Aber das war doch auch ein bisschen außerhalb von Venedig, oder?
Das betrifft den gesamten Stadtkontext. Ich meine, Venedig ist zum Glück eine Inselstadt und hat ein ganzes Archipel an Inseln. Es gibt ja nicht nur die Stadtinsel Venedig. Und das war damals der Ansatz und ist es auch heute wieder, dass man die Stadt nicht mehr nur als die historische Insel sieht, sondern eben als ein Kontext von multizentrischen, sehr interessanten und sehr entwicklungsfähigen Orten. Und das wird eine Aufgabe dieser neuen Generation jetzt sein, den gesamten Stadtkontext aufzuwerten. Also sehr interessant, wenn wir das jetzt so sehen, dass da in der Zeit in vielen Ländern nach dem Ersten Weltkrieg, kurz vor und dann natürlich die 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, dass da ein Reformmut abzusehen war, der die ganzen nächsten folgenden 100 Jahre bestimmt hat.
Dennoch, Frau Revenin, hat man ja zumindest hierzulande, so ein bisschen das Bild von Venedig. Wunderschön, Sie haben es schon gesagt, aber auch eben morbide. Und ein großer Problemfall, also mit dem Massentourismus und der Tatsache, dass eigentlich nur noch wenige Venezianer wirklich in Venedig leben können und sich das Leben dort leisten können. Also es sind ja wirklich auch die großstädtischen Probleme zum Teil.
Ja, natürlich. Ich habe diese Stadt jetzt seit 30 Jahren im Gefühl und vor 20, 15 Jahren war es, die Stadtstimmung war so, dass man sich fast ergeben wollte in dieses eine Szene, eine Bühne sein für den internationalen Massentourismus und eigentlich keine Gegenmaßnahmen andenken. Aber dann gab es ein neues Phänomen, ein wirklich sich etablierender, langfristiger Kulturtourismus. Und das ist nicht der Massentourismus, der für einen Tag kommt, sondern das ist ein Tourismus, den wir einem Publikum offerieren, das längere Zeit in der Stadt bleibt. Durch die Zimmervermietungsordnungen, durch ganz neue Öffnungen vieler vernachlässigter Bereiche in Venedig ist es gelungen, dass Europäer, aber auch natürlich internationales Publikum über Wochen inzwischen wieder in der Stadt bleibt, dann die Biennalen besucht. Also durch hochwertigen Kulturtourismus kann eine Stadt eine neue, ist wieder eine schöne gesellschaftliche Mischung, eine neue Bevölkerungsgruppe erobern, die dann zwar da nicht immer wohnt, aber immer wieder kommt.
Jana Revedin ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ja, und Venedig hat noch ein Buch von Jana Revedin gezeitigt, das eine andere Seite meines heutigen Gastes zeigt. Sie haben nämlich ein wunderschönes Buch gemacht über altes Handwerk in Venedig, über Maskenbauer, über diejenigen, die diese Hochgärten, diese Hochsitze auf den Häusern in Venedig gebaut haben, die Altaner. Über vieles mehr, auch über den Terrazzo-Boden. Kommt da auch ein bisschen Ihre Liebe zum Handwerk zum Ausdruck? Mit dem Handwerk haben Sie ja auch mal angefangen, wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie eine Tischlerlehre gemacht.
Ja, das habe ich gemacht, noch damals im Gymnasium, das war bei uns möglich. Ich denke, wenn man einen Beruf ergreift wie den Architekturberuf, dann muss man das Handwerk lieben. Man muss ein Handwerker sein. Man muss es lieben, die Dinge bis zum Ende fertig zu machen. Und das ist das Handwerk. Im Handwerk geht es nicht um Gewinn, es geht auch nicht um Ruhm, es geht um die Arbeit so gut wie möglich und so innovativ wie möglich. Handwerk hat sich nie in die Vergangenheit gewendet, sondern geht immer in die Zukunft. Es geht darum, die Arbeit so gut und so zeitgemäß wie möglich zu bewerkstelligen. Und das mit einem auch schönen eigenen Stolz, also mit einem Selbstgefühl. Und da ich natürlich meine ersten kleinen Aufträge als junge Architektin in Venedig ausgeführt habe, habe ich die Handwerker kennengelernt und mit denen über Jahre auch weiter den Kontakt gehalten und gearbeitet. Und das lehrt uns Architekten, die oft in der Gefahr stehen, Überflieger zu werden und nicht mehr sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen, das lehrt uns doch, an der Materie zu bleiben.
In diesem Buch schlagen Sie aber auch eine Verbindung zu Ihrem radikanten Gestalten. Bei den Handwerksprojekten, die Sie vorstellen, gibt es auch eines, das war ein Sozialzentrum, jetzt ist es ein Laboratorio. Das ist gebaut von Ihren Studenten und da finde ich die Symbolkraft schwer zu überbieten, aus dem Müll der Architekturbiennale.
Da hatte ich die Chance, mit einem von Brüssel finanzierten ersten Studentenwettbewerb für nachhaltige Architektur 3 Jahre lang auf der Biennale die Ergebnisse dieser Studentenarbeiten auszustellen. Und im ersten biennalen Projekt, das Gewinnerprojekt war, was wir umsetzen wollten, war das Baumaterial Pallets, also Transportpallets.
Also so Europaletten.
Europaletten, die wir aus dem Hafen von Venedig natürlich dann geholt haben, weil da leben ja die Paletten, die über die ganze Welt sich verstreuen und reisen. Und über diese Palettensuche erfuhren wir, dass die Biennale sehr viel an Material zu offerieren hat, das sie sonst teuer entsorgen muss. Und dass das eine mögliche Kreislaufökonomie wäre, die man nur organisieren müsste. In Venedig, wie Sie wissen, ist Transport das Allerschwierigste. Mhm. Von kleinsten Dingen bis eben zu großen, schweren Massen. Und da haben wir mit einer schon existierenden Jugendorganisation, die hatten Interesse und sagten, ja, wir haben Boote, wir sind Handwerker, wir können mit Materialien, wir können die demontieren, wir können die neu montieren. Wir brauchen nur einen geeigneten Platz, ein Lager, wo wir das dann zwischenlagern könnten. Und aus dieser Initiative, die inzwischen ja 15 Jahre alt ist, hat sich dann eine echte Aktivität entwickelt, die heute Re-Biennale heißt und die inzwischen auch von der Stadt anerkannt und unterstützt wird und auch von der Biennale respektiert wird. Also jetzt heute schon, wenn ich Kurator eines Pavillons werde, kann ich mich jetzt schon in Kontakt setzen mit der Re-Biennale und sagen, ich brauche die und die Materialien, um aufzubauen. Entweder bringe ich die neu in die Stadt. Wollt ihr sie dann haben? Und das ist auch natürlich ein ökonomischer Prozess. Statt sie teuer recyceln oder wegschaffen zu müssen, schenkt man sie der Re-Biennale, die dann wieder neue Projekte daraus konzipieren, die nicht immer für die Biennale dann zielführend sind, sondern oft auch Bürgerprojekte werden oder für Minderheiten, Studentenwohnungen oder junge Familien, die sich damit ihre Häuser renovieren können. Es sind große Projekte auf der Giudecca entstanden. Also auch das wieder eine schöne katalytische Reaktion, Schneeballreaktion, die wiederum nur eines brauchte, nämlich Zeit, um sich entwickeln und etablieren zu können.
Jana Revedin ist zu Gast im HR2 Doppelkopf und jetzt haben wir schon die nächste Musik, die nächste Wunschmusik von Ihnen und da steht bei mir hier auf dem Programm The Best Thing That Ever Has Happened to Me.
You dressed yet?
Dressed, why?
We've got cocktails at the Costans.
Oh, geez.
We said we'd drop by.
Oh, do we have to?
Then there's dinner at the Dodges, the reception at the Rosens.
I think I'm gonna die.
So how about we just stay home?
Could we do that? I like your thinking. You are the best thing that ever has happened to me. You are.
Come on.
Okay then, one of the best things that's happened to me. You are. To think I'd find someone who could surprise me and size me up without cutting me down.
Barbara Streisand und Alec Baldwin waren das mit The Best Thing That Ever Has Happened to Me. Also das Beste, was mir je passiert ist. Und gewünscht hat sich diesen Song Jana Revedin, Architektin, Architekturprofessorin, Theoretikerin. Geschrieben hatten sie zu diesem Lied. Das Lied kann ich jeden Moment den fünf Menschen singen, die mein Leben ausmachen. Da gibt es einen Mann, seit 30 Jahren den gleichen, zwei wunderbare Töchter und zwei ebenso wunderbare Freundinnen. Und dann kommt ein Wort, das hat mich aufhorchen lassen, Schluss.
Ja, meine Welt ist sehr klein. Ich bin von Haus aus ein eher scheuer Mensch und als ich Kind war, meine Familie hat sich leider sehr, sehr früh zerschlagen, weil meine Eltern sich getrennt haben, da war ich erst 3 oder 4 und bin dann in den Garten oder in die Natur gegangen und die hat mich aufgefangen und noch heute. Ist auch vielleicht ein gutes Rezept, was man weitergeben kann, weil die immer bleibt und weil die uns immer braucht. Man kann in einem Garten immer etwas Nützliches tun, weil er braucht uns immer und er erwartet uns auch immer. Also vielleicht von früher Kindheit an habe ich eher gezögert, mich Menschen zu öffnen oder wirklich anzuvertrauen. Wenn aber dann die vorbeikommen, die einem beweisen, dass sie doch immer auch da sind und auch immer uns brauchen, so wie ein Garten, dann ist das das Schönste, was uns passieren kann. Und wenn das über ein doch eher bewegtes Leben dann auch dauerhaft sich als immer weiter wachsend und immer tiefer werdend und auch immer, ja, immer interessanter und schöner werdend erweist, dann ist das eine kleine Wahlverwandtschaft, die man nicht mehr missen darf.
Frau Revedin, Sie sagten eben, wenn die dann vorbeikommen, Sie kamen fast 30 Jahre dann in Venedig vorbei. Ja. Das ist vorbei. Sie haben Venedig den Rücken gekehrt und wohnen jetzt in Wernberg in Kärnten. Das ist in der Nähe von Villach, sehr schön, so wie ich das im Internet gesehen habe, aber auch ganz schön weit draußen, von Venedig dorthin. Was hat Sie dazu bewogen?
Ja, ich habe Venedig nie den Rücken gedreht. Es war eine berufliche Entwicklung, dass ich in Venedig mein erstes kleines Büro eröffnet hatte und dann erste Bauherren in Kärnten bei mir anklopften, weil dort wir einen alten Bauernhof hatten und ab und zu mit den dann damals kleinen Kindern dort natürlich die freie Zeit verbracht haben. Und da lernte ich zum größten Teil Handwerksbetriebe, aber auch größere, also Bauentwicklungsbetriebe kennen, die mit Holzbau sich sehr gut auskannten. Und das interessierte mich sehr. Das war eine nachhaltige Technologie, die ich in Italien, wo wir eher mit Stein und Mauerwerk bauten, noch nicht gelernt hatte. Und da habe ich ein neues Metier sozusagen mit denen zusammen entwickeln können. Vielleicht hatte ich einen Gestaltungsvorsprung, mag sein. Mit den Holzbauern zusammen habe ich das zu ersten, zu der damaligen Zeit wirklich Vorreiterprojekten gebracht, die damals schon Passivhausstandard hatten und sich dadurch, dass wir sie sehr sozial und sehr günstig entwickelt haben, auch wirklich sehr, sehr gut an die große Allgemeinheit verkauft haben und oder auch vermietet, also Wohnbaugesellschaften, große Wohnbauprojekte. Und da plötzlich wurde Kärnten und Österreich sehr viel interessanter als Arbeitsort, als Venedig. Wir haben aber Venedig immer erhalten, weil ja auch mein Mann dort arbeitet. Und heute würde ich sagen, ich habe dann lange Jahre in Schweden gelehrt, da konnte ich 3 Wochen in Kärnten im Büro sein und eine Woche eben meine Seminare und Vorträge halten. Nachdem ich jetzt in Paris berufen bin, muss ich doch jede 10 Tage, jede 2 Wochen hin und her pendeln. Und jetzt bin ich eigentlich fast nur noch in Venedig. Ist natürlich nach 10, 15 Jahren längerer Abwesenheit, also so über die Wochen und über den Alltag, ein großes Geschenk, diese Stadt wieder zu entdecken. Also ich würde sagen, heute lebe ich zwischen Kärnten und Venedig. Und das Kärntner alte Bauernhaus, das wir seit 30 Jahren versuchen, immer ein bisschen weiter zu reparieren, ist inzwischen das Haus, in dem meine 2 Töchter ein- und ausgehen.
Das hört sich aber nicht so an, wie man vermuten könnte, sozusagen. Man geht aufs Land nach Kärnten, dass da mehr Ruhe ins Leben reinkommt. Sie haben es gerade angesprochen. Eine Professur in Paris, eine halbe in Lyon. Sie nehmen weiterhin Doktorarbeiten in Schweden ab, dazu Ihre Projekte. Ich habe Sie für ein kurzes Vorgespräch angerufen und höflicherweise gefragt, haben Sie denn Zeit? Und da sagten Sie, ich habe immer Zeit. Welches Geheimnis steckt dahinter?
Ja, vielleicht wiederum auch das gerne für sich selber sein. Ich kann diese Lehrtätigkeit sehr gut ausführen, weil wenn ich mit den Studenten bin, bin ich sehr intensiv mit ihnen. Und dann wissen sie, sie können mir immer schreiben. Ich bin erreichbar, aber ich versuche sowohl für die nächste Generation an Architekten als auch für die Projekte, die ich noch mit meinem Büro in Kärnten entwickle, habe ich jetzt auch eine nächste Generation meiner Nachfolger, meiner ehemaligen Assistenten, die das übernehmen und die mich nur noch zu wirklichen großen Fragen sozusagen brauchen. Und auch was das Schreiben, das Publizieren, die Lesungen, die ja damit verbunden sind, betrifft oder die Vorträge, die ich bei den großen Architekturbiennalen halte oder bei einzelnen sehr besonderen Einladungen, die ich dann annehme. Alle diese Dinge versuche ich schriftlich abzuwickeln, mit Ruhe. Menschen verstehen, dass ich ungern angerufen werde. Ich bin kein Telefonierer. Und als Sie anriefen, wusste ich ja, wir hatten uns ja geschrieben mehrfach. Und Sie haben gesagt, darf ich Sie dann in der und der Woche noch einmal anrufen? Und das wusste ich ja schon. Und wenn ich eine Nummer sehe, die dann aus Frankfurt kommt, dann weiß ich, das wird Rosemarie Tuchelt sein.
Jana Revedin ist zu Gast im HR2 Doppelkopf und Sie haben es eben so ganz leicht angesprochen, weil bei diesen ganzen Tätigkeiten haben wir eine bisher noch sträflich vernachlässigt. Sie schreiben nebenbei, sage ich jetzt mal so, auch noch Romane. Bisher haben Sie 4 veröffentlicht. Warum haben Sie sich auf dieses Gebiet begeben? Das scheint Ihnen auch zuzufallen, oder?
Das fällt mir leicht, tatsächlich. Und ich denke, das Schreiben liegt in unserer Familie seit Generationen. Das liegt an meiner Mutter, die Philosophin war, meine Schwester ist Philosophin, meine Großeltern waren Hugenotten und sprachen immer noch auch in mehreren Sprachen. Wir mussten auch bei Tisch in mehreren Sprachen sozusagen sprechen, was uns gut getan hat, weil es einfach einen Denkprozess anregt. Ich habe als Kind schon in mehreren Sprachen Literatur gelesen, was uns natürlich eine Sprache dann auch eröffnet und uns auch neugierig macht auf die Hintergründe, warum man im Englischen oder Französischen oder Italienischen Dinge anders ausdrückt oder wo man sie sehr ähnlich ausdrückt und woran das vielleicht liegen mag. Also das Schreiben hat mich immer begeistert. Und was mir vielleicht am Schreiben am meisten liegt, ist, dass ich es in Ruhe ausführe. Und wenn man, wie wir in einem Architekturberuf, sehr auf Teamarbeit angewiesen ist, eine Baustelle hat 50, 60, 70 tragende Akteure, die muss man motivieren, die muss man auch in einer gewissen Form ein bisschen mitführen. Es gibt sehr viele Aggressionen oder sehr viele Problematiken, die wir ausgleichen müssen. Das ist ein großer Teil unserer Tätigkeit. Und durch das Schreiben habe ich eine Dimension gewonnen, wo ich selber entscheiden kann, wie lange schreibe ich jetzt und wie lange lese ich das. Und also es ist eine kleine Welt in der Welt und es ist eine große Freude und auch ein wirkliches Privileg, dann zu sehen, dass diese Bücher ja auch wandern und zu den Menschen finden.
Sie finden zu den Menschen, sie kommen aber auch ja unzweifelhaft von Jana Revedin, weil zum Teil ihre Protagonisten ja ähnliche Berufe haben wie sie selbst. Und einige dieser Projekte, über die wir gerade gesprochen haben, über dieses radikante Gestalten, dieses demokratische Herangehen, die Nachhaltigkeit, all diese Ziele, die damit verbunden sind, sind in diesen Romanen auch präsent. Sind die Romane auch eine Möglichkeit, dieses Denken einer größeren Öffentlichkeit und eben vielleicht auch jenseits der Fachwelt näher zu bringen?
Ja, natürlich. Also habe ich einen ersten Roman begonnen, das war vor guten 10 Jahren. Und die Protagonisten, die ich dafür brauchte, habe ich aus verschiedenen Facetten meines Bekanntenkreises oder auch meiner selbst geholt. Das ist ein typischer Anfängerfehler, glaube ich, in der Literatur, dass man Figuren sehr auf seine eigenen Erfahrungen bezieht. Und das hat sich faktisch wie eine Trilogie, Quadrologie in den ersten 4 Büchern weiterentwickelt. Ein wenig auch, weil die Leser sagten, aha, das ist ja interessant, ja, wie geht das jetzt weiter? Also das ist ein typischer Folgeeffekt. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und dann vor 3, 4 Jahren dachte ich, als das 4. Buch dann veröffentlicht war, dachte ich so, jetzt habe ich genug über diese Alter-Ego-Rollen und auch Entwicklungen. Das reicht jetzt. Jetzt wende ich mich Menschen zu, die in einem ganz anderen Kontext leben. Und das hat mich dann selber so neugierig gemacht und anhaltend fasziniert es mich derart, dass ich glaube, das ist eine neue Epoche. Und das wird jetzt mit diesem Buch über Ise Frank so, das werden Sie jetzt so sehen, in eine bestimmte Zeit sich einzufühlen. Und wenn man da Recherche, das ich ja gerne tue und gewohnt bin zu tun, mit Psychogrammen verbinden kann, das sind das anhaltende Zaubermomente. Und ich glaube, die nächsten Jahre, und ich hoffe immer mehr und immer intensiver, werde ich mich diesen sozusagen menschlichen Erforschungen widmen.
Da stehen also noch viele Pläne bevor, Jana Revedin im HR2 Doppelkopf. Wir haben über ganz viele Projekte von Ihnen gesprochen, über vieles, was Sie schon geleistet haben und wie erfolgreich Sie in Ihrem Leben sind. Wie gehen Sie mit Misserfolg um?
Der gehört dazu. Ich würde auch Erfolg nicht als erstes Lebensprinzip definieren. Ich würde Sinnhaftigkeit sehen. Und wenn Dinge Sinn machen oder wenn sie sich sinnhaft ergeben, dann werden sie fortleben. Erfolg kann manchmal sehr kurzlebig sein. Man kann in einem gewissen Gebiet erfolgreich sein und den dann nicht halten können.
Und steht dann auch unter Stress.
Und steht dann unter größten Bedrängnissen. Es hat viele Menschen schon gebrochen. Dieser Erfolgswahn, genauso wie dieser Bekanntheitswahn oder dieser gewisse Strahleffekt. Ich habe immer eher auf Sinnhaftigkeit und auch auf eine wirkliche Bescheidenheit gesetzt. Wo ich gerade bin, versuche ich, mich so gut einzubringen, wie ich irgend kann. Das Ergebnis davon ist dann, dass ich sehe, in der Lehre und der Forschung kommen schon die zweite Nachfolgegeneration nach, die auf der ganzen Welt inzwischen verstreut ist und die nicht der erfolgreiche Architekt sein wollen, sondern die ihre eigene Lebenssituation, ihre eigene Gesellschaft verändern wollen von Grund auf. Das ist ein wirkliches Ergebnis. Die gehen nach Chile, Marokko oder Indien zurück und sagen, wir bauen unsere Stadt jetzt menschengerecht.
Herzlichen Dank an Jana Revedin, Architektin, Architekturprofessorin und Theoretikerin. Und jetzt hören wir zum Schluss noch Luciano Pavarotti und Stevie Wonder. Peace, just wanted to be free. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
Sweet woman child, needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Sad that it took a world's lifetime to see. Peace wanted just to be free.